so viel Politik untrennbar von Musik und vor allem Punk oder sowas trennbar ist, gibt es trotzdem immer noch Demos, auf denen man bitte hingehen soll. Und ich muss jetzt nicht immer, also nicht, die Welt von meiner Bühne aus verändern, weil im Endeffekt, wenn man sich ehrlich ist, sind es auch 4 Stunden, wo viel drungen wird und viel Energie da ist und das fühlt sich dann super an, aber danach ist es im Endeffekt kaum geholfen, wenn ich da oben, weiß ich nicht, was um mich herum schreie. Ja, da denke ich mir, geht's auf eine Demo, geht's Unterschriften sammeln, wo wirklich was weitergeht und nicht da rülpsen in der Bar und glauben, wir haben jetzt was verändert und dann schlaft man und dann, da bin ich eher pragmatisch veranlagt.
Du, wie geht's denn jetzt aus dem Studio draußen und quasi so kurz vor dem Album-Release?
Aus dem Studio bin ich schon seit April draußen, Gott sei Dank. Aber ja, sehr gut. Ich freue mich, wenn das jetzt dann endlich, das endlich einmal draußen ist, das Projekt abgeschlossen quasi. Und mal schauen kann, was die Leute wirklich davon halten.
Ich meine, es gibt ja schon einige der neuen Nummern, sind ja schon veröffentlicht worden. Aber spürst du jetzt quasi mit diesem ersten kompletten Album, Debütalbum, auch so einen ganz anderen Druck irgendwie auf dir?
Na, also Druck hab ich mir eh nie gemacht und na, ich bin eigentlich nur froh, wenn es draußen ist und wir das nächste machen können. Und voll, also von Druck kann eigentlich keine Rede sein bei mir jetzt gerade. Ist eher dann so bei der Tour, das ist Live-Spielen ist mehr Druck für mich. So, wenn ein Album rauskommt, ja, es ist auch nur ein Link, der hochgeladen wird und dann ist 2 Tage spannend, wie viel sie jetzt wirklich horchen und dann dreht sich die Kugel weiter, sag ich mal.
Ist dir das eigentlich auch wichtig, dass das jetzt als Album, also man könnte ja sagen heutzutage, weil du meinst, okay, das ist, man kann eh so auch irgendwie einzelne Songs veröffentlichen, aber ist das trotzdem irgendwie noch wichtig, dass das so als Ganzes jetzt mal erscheint?
Meinst du so, dass er keiner mehr Alben horcht oder was?
Das weiß ich gar nicht, aber ob dir das quasi wichtig ist?
Na, ich glaube, ein Album ist im Endeffekt auch nur ein längeres, also wenn Musikbücher sind oder Hefte, dann ist ein Album halt ein kleines Buch, im Gegensatz zu einem Magazin bei einer EP oder sowas. Für mich ist das irgendwie so. Aber ist schon cool, wenn man einen Longplayer hat, weil dann kann man halt Platten horchen und ich glaube, Platten hat halt schon eine andere Reichweite oder ein anderes Publikum und wo die Leute es halt dann auch viel mehr appreciaten, dass Musik physikalisch vorhanden ist und das halt dann auch lang, zum Teil halt dann auch arg überlegt ist, der Ablauf von den Tracks, was bei uns jetzt nicht unbedingt der Fall ist, so. Aber halt, dass man die Gruppe von Menschen erreichen kann, die Musik ein bisschen anders wertschätzt, wie es so Spotify-Leute, was ich auch bin beides.
Ja, das ist eh total schwer, oder? Heutzutage, weil irgendwie will man weg von Spotify und solchen Anbietern, auch
Ja.
als Konsument jetzt, sage ich jetzt einmal. Auf der anderen Seite hat man sich die letzten 10, 15 Jahre so dran gewöhnt.
Ja, die Einfachheit ist halt und die Verfügbarkeit ist halt noch nie so da gewesen, aber wir werden schon irgendwie einen Umgang finden damit, denke ich. Aber jetzt ist er gerade ziemlich überfordert mit Streaming und dem Ganzen, das stimmt ja. Aber wie alle Sachen, die Dampfmaschine war auch überfordernd. Das ist ganz normal.
Das heißt, du glaubst irgendwie schon dran, dass sich das irgendwie auf so ein gesundes Maß vielleicht dann wieder einpendeln wird. Und
Ich hoff's, ja. Sture Hoffnung.
du, wenn man so Interviews und Texte von dir liest, hat man das Gefühl, dass das Ganze ja so, wie das jetzt so ein bisschen abläuft, mit großen Tourneen, mit Alben, ja nie so geplant war. Das ist irgendwie so ein bisschen passiert. Kann man das so
Ja.
sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Ja. Komm. Es ist immer nur ziemlich komisch.
Aber ist das vielleicht ein bisschen auch das Geheimnis hinter deiner Musik, dass es eben jetzt nicht irgendwie am Reißbrett entworfen worden ist, sondern halt einfach anscheinend aus dir und auch aus deiner Band irgendwie kommt?
Ja, also das mutmaßen wir so, wenn wir untereinander sprechen, warum wir jetzt da in Hamburg spielen dürfen für 1000 Leute. Also irgendeinen Grund muss es ja haben. Aber ich glaube, wir wollen uns das alle nicht anmaßen, das jetzt irgendwie zu erklären, dass wir so gut sind oder so. Vielleicht können wir das irgendwann, ich weiß nicht. Ja, wir sind nicht so gut, das wissen wir ja. Wir sind überhaupt nicht die besten Musiker. Und es gibt viel, viel Leute, die viel mehr Energie reinstecken und viel mehr Idee und Vision und Ding haben als wir, die da immer irgendwie immer dumm stolpern und Setlists nicht schreiben und jedes Mal anders lang spielen, je nachdem, wie schnell wir halt gerade sind. Aber es kommt auch oft, dass das ganz gut ankommt. So. Also es wird schon auch gesagt, so, aber wir müssen dann halt immer ein bisschen lachen, weil es, ja.
Das heißt aber, vielleicht ist es einfach dieses Authentische auch, oder? Dass man nicht irgendwas, oder dass ihr, dass du jetzt nicht irgendwas sein wollt, was ihr vielleicht gar nicht seid, sondern es einfach macht.
Ewig freuen uns, dass es so rennt und hoffen, dass es nur lang so weiter rennt.
Kannst du, weil du Hamburg angesprochen hast und dort vor 1000 und überhaupt Deutschland-Tournee und so, hast du mittlerweile ein Gefühl, warum das zum Beispiel auch in Ländern wie Deutschland so funktioniert als oberösterreichische Band?
Weil man, glaube ich, erst sehr spät checkt oder sich, wenn man sich damit auseinandersetzt, checkt, dass wir so Österreich sind, glaube ich. Ja, wenn wir eigentlich ja nur bei den Texten und beim Singer Dialekt sprechen, nicht, also Hochdeutsch sprechen, so, und zwischen die Lieder reden wir halt, wenn wir nicht so die Disziplin haben, doch sehr oft einfach Mundart miteinander in Berlin. Aber halt, ja, das ist ja halt da unser Spaß, den wir uns erlauben und machen. Die Leute ein bisschen zu überfordern mit mit diesem Bauernsprech. Aber wir finden es ganz witzig. Also, aber das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass wir aus Österreich sind, spezifisch. Aber ja, ich glaube, wir machen einfach Musik, so wie es ganz viele andere Menschen auch machen mit Bassgitarre, Schlagzeug im Keller. Und wir haben das Glück gehabt, dass das irgendwie mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat. Aber ich glaube, so Trios kann man in jeder Stadt finden. Oder vielleicht ist es nicht jeder, aber so generell das, was wir auf die Bühne halt bringen als Band, vom Sound her ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wir hören immer wieder halt geil, endlich wieder der Jam und so Zeug. Und ich denke mal, in jedem Jugendzentrum wird das gemacht, so wir müssen nur hinhorchen. Aber ja.
Aber das ist ja irgendwie ja irgendwie total schön und irgendwie so ein bisschen tröstlich auch, oder? Dass halt genau so Musik, wie du sagst, die im Jugendzentrum stattfindet oder in irgendeinem Keller oder in irgendeiner Garage, genau wieder so Leute so anspricht.
Ja, voll. Also das ist wahrscheinlich etwas, was unser größter Vorteil ist, dass wir das machen und das irgendwie mit dem gewissen Scheiß drauf machen, aber halt gleichzeitig auch Bühne kriegen, was halt irgendwie nicht so zusammenpasst, aber das kommt anscheinend gut an. Irgendwie so, vielleicht.
Und trotzdem ist es ja, also auch wenn es ein bisschen so diese Scheiß-drauf-Attitüde hat, musikalisch und von eurem Zugang, und das muss jetzt nichts perfekt sein, sprichst du mit den Texten ja wichtige Themen an. Also es ist ja auch, ich würde mal sagen, auch durchaus sehr politisch, das Album. Also es schwankt so hin und her, es geht dann manchmal nur ums Ausschlafen am Freitag oder um Nikotin, aber dann sind da irgendwie so klare Ansagen gegen Faschos drauf, gegen toxische Männlichkeit etc. Also es ist so ein bisschen beides. Es ist so ein bisschen Bier trinken, gemütlich zusammensitzen, aber auch politische Message.
Ja, es ist ein bisschen wir. Wir dann auch ein bisschen Bier trinken und über Dinge reden. Im Endeffekt. Ja, die Texte sind sicher auch nochmal so ein Punkt, der uns, wie sagt man, also halt vielleicht ein bisschen interessanter macht, wobei das für mich immer schwierig ist, weil ich schreibe das Zeug und ich weiß dann. Ich denke da nicht so gern so viel drüber nach, über wie gut man ist oder so. Ich schreibe einfach und wenn es gut ankommt, freue ich mich und ich schreibe weiter. Aber so dieses großartige über Texte und warum das verfängt oder so, da immer schwer drüber zu reden. Aber um die Frage zu beantworten, ich wollte schon ein bisschen mehr politische Sachen reinbringen, aber ich wollte halt auch nie so dogmatisch irgendwie sein, weil das finde ich extrem unsympathisch bei Bands. Ich meine, irgendwo ist wichtig, aber ich finde, es gibt genug Bands, die das machen, die das super machen. Und es braucht jetzt nicht noch mehr, die jetzt so viel brachial Antifa-Hymnen schreiben, die gibt's schon. Und voll. Und ich glaube, es gibt da trotz so viel Politik untrennbar von Musik und vor allem Punk oder sowas trennbar ist, gibt es trotzdem immer noch Demos, auf denen man bitte hingehen soll. Und ich muss jetzt nicht immer, also nicht, die Welt von meiner Bühne aus verändern, weil im Endeffekt, wenn man sich ehrlich ist, sind es auch 4 Stunden, wo viel drungen wird und viel Energie da ist und das fühlt sich dann super an, aber danach ist im Endeffekt kaum geholfen, wenn ich da oben, weiß ich nicht, was um mich herum schreie.
Ja.
Da denke ich mir, geht's auf eine Demo, geht's Unterschriften sammeln, wo wirklich was weitergeht und nicht da rülpsen in der Bar und glauben, wir haben jetzt was verändert und dann schlaft man und dann, da bin ich eher pragmatisch veranlagt. Aber irgendwo jetzt eben, es war ja eben im April, wie der Kickl fast Regierung gemacht hat, da war dann sowieso jetzt rebelliert. Das ist unmissverständlich brachial. Also genauso wie die Faschos halt sind. Brachialrhetorik und wenig feine Klinge. Und solche Sachen, das war mir dann einfach wichtig, weil, ja, weil es halt mein Gefühlszustand zu der Zeit auch war und auch, glaube ich, von viel anderen. Und genauso das toxische Männlichkeitsthema, wenn man sich Amerika anschaut oder halt von ihnen hört. Man muss auch nicht weit schauen, es reicht ja schon, wenn man nach Polen schaut oder. Und bei uns ist auch nicht alles super. Also. Ja. Genau, deswegen ist das auch auf dem Album hörbar, weil es einfach Zeit war. Also, ich habe das auch nie unterdrückt oder irgendwie auf Zeiten geschoben. Es hat mich einfach lange nicht interessiert, solche Texte zu schreiben. Und jetzt hat es mich wieder interessiert. Und. Weil ich mache schon seit 15 Jahren Musik und schreibe Texte und die Texte habe ich alle schon mit 15 geschrieben. So, das ist irgendwie schon länger vorbei bei mir gewesen, aber jetzt ist es wieder da.
Ja, manche Themen ändern sich halt auch nicht wirklich, oder? Dann steht halt jemand anders da und.
Es ist ja das wirklich Traurige, ja.
Hast du das Gefühl, dass mit dieser steigenden Aufmerksamkeit du diese Bühne, die du und ihr jetzt auch habt, irgendwie nutzen solltet, auch wenn man damit vielleicht auch nur ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl macht und halt dann doch irgendwie mit einem guten Gefühl vielleicht auch heimgeht?
Ja, das ist wahrscheinlich ja genau in dem Spannungsfeld drin, dass man jetzt durch das, dass man so großes Publikum hat, irgendwie auch diese Verantwortlichkeit mitkommt. So. Und eben, wenn ich sage, dass das für mich so ein bisschen, ich sehe das ein bisschen nüchterner und jetzt nicht so weltbewegend, wenn ich da jetzt was mache, dann zählt das halt vielleicht auch mehr für die Zeit früher, wo wir halt so 120 Lights-Shows oder unsere Punk-Shows im Keller irgendwie gemacht haben. Und vielleicht müssen wir nur ein bisschen mehr ankommen, quasi in der Liga, wo man es vielleicht spielen, wo man das so sagen kann. Aber vielleicht dann nicht, keine Ahnung.
Genau,
aber
ich wollte es gerade sagen. Vielleicht besser nicht.
Ja, also wir reden ja auch manchmal drüber oder wir werden angesprochen, viel besser gesagt. Und reden dann drüber. Und ich glaube, es muss sich zeigen, weil wenn wir uns jetzt irgendwas zwingen, weil wir das Gefühl haben, es ist jetzt, wird verlangt, ist halt auch nicht uns. Also wenn es von uns kommt, glaube ich, ist gut und wenn nicht, dann ist es so. Also dann können sie gern Menschen aufregen. Es ist ein freies Land und kann man nichts machen.
Vermisst du oder ihr als Band das vielleicht dann auch schon, diese 120 Leute Shows, wo es, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, nicht wirklich um was gegangen ist?
Ja, die gibt es ja auch immer nur zum Teil. Oder inwieweit es um was geht, ist ja auch immer unser Ding, oder? Also ich glaube, bei unseren 400 Lightshows geht es um relativ wenig, aber es ist, glaube ich, der allgemeine Vibe. Aber ich glaube, der Vibe vermisst man es noch nicht so, weil es auch immer noch stattfindet und wir spielen auch alle in andere Bands, die bei weitem nicht so touren und bei weitem nicht so bewirtet werden Backstage oder wir werden ja auf Händen getragen, wenn du mich fragst. Und wenn man dann halt mit unseren kleinen Bands irgendwo hinkommt, dann gibt es halt kein Backstage essen oder weiß ich nicht was. Und jeder kriegt dann 50er und es ist genau die gleiche Arbeit und genauso gleich anstrengend, aber also wir kriegen das ja immer noch mit, so diese anderen Level. So, also so weit weg sind wir dann trotzdem noch nicht, was ja sehr cool ist.
Vielleicht auch gleich wichtig, oder? Also das
ja,
ist
voll. Man darf nicht vergessen.
Die quasi dem Publikum mit demselben Respekt begegnen oder sich selber oder der Band wahrscheinlich auch. Ob man jetzt vor 50 Leuten spielt, irgendwo im in einem kleinen Club oder halt vor 1000 Leuten in Hamburg.
Voll, das ist im Endeffekt. Also wir machen da sicher keinen Unterschied. Also ich gebe immer gleich viel, sagen wir mal so. Genau. Aber eben, wir vermissen uns keiner. Es ist uns immer nur sehr erhalten und sehr nahe. Und wir machen auch selber Veranstaltungen, wo wir Bands betreuen in unserem Kulturverein und so. Also ich glaube, wir haben einen relativ reflektierten Einblick in alles und wissen immer recht gut, wie es auf der anderen Seite auch sein kann. Genau.
Wenn du dann, du spielst dann ja auch als Schlagzeuger noch, oder? Bei Die Partie zum Beispiel.
Mhm, genau.
Genießt du das dann auch, quasi, sag ich jetzt mal, im Hintergrund da zu sein und dich quasi aufs Schlagzeugspielen konzentrieren zu können? Bei so
ja,
anderen Projekten?
Das habe ich immer geliebt. Deswegen ist das dass ich da vorne stehe und singe, war vor 3 Jahren für mich ziemlich unvorstellbar eigentlich. Also, ich war nie so eine Rampensau. Und es ist ja jetzt immer nur. Letztens im Park haben wir vor 500 Leuten gespielt und ich war so nervös wie schon lange nicht mehr. Keiner weiß warum, ich weiß auch nicht, aber vielleicht werden wir uns immer noch bemühen. Es wäre, glaube ich, auch schlecht, wenn man gar keine Angst hätte und alles wurscht war.
Was man so bei dir so rausliest, ist ja das Schlagzeugspielen so eigentlich die größte Leidenschaft, die musikalische, oder war es zumindest immer?
Ja, das ist das intuitivste Instrument und deswegen auch mein Lieblingsinstrument, weil wenn ich jetzt jammen muss mit einem Bassisten oder einem Gitarristen, muss ich ja schauen, was die spielen, weil ich habe auch Töne und beim Schlagzeug ist wurscht, kann ich hauen. Ich darf nur nicht nerven, man muss nur bis 4 zählen können und ein bisschen Ausdauer haben, dann kann man immer mitspielen. Deswegen mag ich das, glaube ich. Und ja, voll. Ist immer noch mein Lieblingsinstrument, voll, das kann man sicher auch deswegen sagen. Und das erste, das ich richtig gern gespielt habe. Klavier habe ich zwar auch schon gespielt, aber nicht so gern.
Mit dem hast du angefangen, oder?
Ich habe mit der Mama angemeldet, aus dem Kalkül, außer dass mir dann in der Reihenfolge in der Musikschule bei Schlagzeug auch schneller dran ist. Das habe ich nicht verstanden, aber und war dementsprechend unbegeistert. Aber sie hat recht behalten, ich habe dann nicht so lange warten müssen.
Okay, aber da war schon der Hintergedanke, du willst eigentlich zum Schlagzeug.
Ja, voll, genau. Also die hat das sehr wohl gehört. Ich war nur so, hey, ich habe immer gesagt Schlagzeug, jetzt sitze ich da vom Klavier. Und sie war so, warte mal, es kommt erst.
Wie alt warst du da?
Am Klavier, so 7, 8, das war so 2., 3. Volksschule.
Okay.
Und in der 4. oder in der 1. Hauptschulklasse habe ich dann mein erstes Schlagzeugunterricht auch gehabt. Also 3 Jahre später, es hat nicht so lange gedauert. Aber 3 Jahre sind ja ewig lang für ein Kind. Also.
Das Klavier dann noch oft angegriffen oder spielst du noch?
Jetzt mittlerweile spiele ich wieder, aber das Klavier, das meine Eltern damals geschenkt gekriegt haben, das haben wir dann bei irgendeinem wir haben irgendwas daheim umgebaut und der Papa, also bei mir daheim ist ja keiner musikalisch. Und ich bin dann heimgekommen, da war ich schon ausgezogen. Und hab das alte Piano gesehen und dann hat mein Vater, mein Bruder, das mit der Stichsäge auseinandergeschnitten und ich weiß nicht, jetzt. Ja, dann war es weg. und dann habe ich jetzt später immer wieder so in Proberäume Klavier gespielt. Letztens habe ich wieder herausgefunden, dass man ja Bass dazu spielen kann. Jetzt kann ich wieder mit 2 Händen Klavier spielen. Also ich nähere mich gerade wieder ein bisschen an, aber es ist nur sporadisch und verpufft vielleicht gleich wieder.
Das heißt, es ist aber nicht ganz vergrault worden. Oder es hat zumindest den Weg geebnet für alles, was danach gekommen ist.
Ja, voll, auf jeden Fall mit Schlagzeug und so. Und das Klavierspielen selber, mein jetziges Spielen hat nichts mit dem damals zum Tag, glaube ich. Also das war völlig ausgelöscht. Aber es hat eben, wenn man Bass, Gitarre, Schlagzeug spielt und immer in Proberäume rumhängt, dann oder produziert mit Synthesizer, dann spielt man zwangsläufig irgendwann wieder Tasteninstrumente und ich fange jetzt gerade wieder an, dass mich das mehr interessiert, weil das Klavier ja eines der Instrumente ist, wo man eigentlich alles spielen kann. Und mit der Gitarre, aber beim Klavier ist es halt um einiges leichter.
Und das heißt, also fürs Komponieren quasi ja wahrscheinlich super dann, oder?
Ja, voll, aber das, da habe ich wahrscheinlich noch weit hin, bis ich auf dem Klavier komponieren kann.
Weil du gemeint hast, dass du eigentlich, also dass niemand sonst in der Familie jetzt irgendwie musikalisch ist oder war. Woher ist das dann kommen, trotzdem diese Idee, Schlagzeug zu spielen?
Boah, keine Ahnung. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe so Kochtöpfe und so Putzelschachteln zweckentfremdet und diese Stabilo-Stifte, die waren damals noch groß genug. Und woher es gekommen ist, weiß keiner, also wir reden auch oft drüber. Weil ich bin eigentlich früher immer von der Musikkapelle der Fang gerannt in Osttirol, weil ich so Angst gehabt habe vor denen. Also es weiß echt keiner. Und ich auch nicht.
Aber hast du damals schon so Musik gehört?
Ich habe mein Bruder nachgeeifert natürlich, meinem Großen. Also der hat so Nirvana, Red Hot Chili Peppers, wie er so 12 war und da war ich, ja, 8 war ich voll. Der hat dann angefangen, Red Hot Chili Peppers und Linkin Park, Limp Bizkit und ist dann irgendwann aber in die Metal-Richtung mit System of a Down und dann voll Death Metal über die Jahre und so. Mein Bruder und ich hab bei System of a Down aufgehört, das war mir hart genug.
Okay.
Und hab dann angefangen auf YouTube so Musikvideos, Rise Against und sowas.
Ah ja.
Für was ich mich heute schäme, Blink-182, das ganze Zeug. Und mit der Zeit habe ich dann halt Rancid entdeckt, von denen, also das war, ist für mich die wichtigste Band, glaube ich, auch vom Texte schreiben her. Und über Rancid dann quasi so echten cooleren Punk, so also auch Operation Ivy's, Minor Threat, Black Flag, so das richtige Zeug quasi.
Ja. Also Clash, so Hardcore-Punk und sowas und
genau.
Also politischen.
Ja, Punk. Genau. Voll, aber auch voll dummen South Punk, so Deutsch Punk, so genau, alles Mögliche. Eben Iros saufen, Bullen stressen und sowas. Alles. Und ja.
Aber du bist in Freistadt aufgewachsen, oder?
In Gallnerkirchen. Das ist so 15 Kilometer im Müllviertel. Aber im Endeffekt weiterer Großraum von Linz. Also es ist sehr zwischen Stadt und Land. So. Sobald wir rausgefunden haben, wie der Postbus funktioniert, waren wir eigentlich nicht mehr wirklich am Land.
Weil dann nur noch Linz quasi.
Genau, und mit dem Schichtbus um 3 in der Früh wieder heim oder so. Genau. Es haben sie immer Wege gefunden.
Das Kapu war damals wahrscheinlich oder ist noch immer eine wichtige Institution, oder?
Ja, extrem. Also wir haben vor allem auch eben im Jugendzentrum, im NMPET, unser Homebase gefunden am Anfang. So mit 14, wo wir noch quasi brav waren. Und dann mit so 15, 16 ist eher so Richtung Kapu, / Altstadt, fortgehen. Weniger, wie sagt man, geleitete Angebote wahrgenommen, die weniger jugendlich spezifisch jetzt waren. Und ja, quasi, ich sage mal, in die Szene eingetaucht, wenn man das so nennen darf. Aber,
wolltest du da immer irgendwie auch dabei sein, so in der Szene oder?
Szene hätte ich es damals sicher auch nicht genannt, aber ja, voll, also so DIY-Sachen machen eben alleine wegen der Notwendigkeit als Musiker und halt Mitglied von Bands, dass man halt Plätze zum Spielen braucht oder zum Proben, war es alleine deswegen schon irgendwie von Vorteil im NMPET eben, gewisse Kontakte zu haben oder im Kapu Stadtwerkstatt, weil auch die Menschen, die eben in einem Pad gearbeitet haben, waren dann danach in der Kapu fort oder in der Stadtwerkstatt oder waren da in diverse Vereine aktiv und haben die dann bucht für Sommerfeste und sowas, wenn die gemerkt haben, das ist eine coole Band. Und man wächst da in Linz generell und es ist auch immer noch so. Und es war davor auch so relativ easy, reinendes. So, der Emil zum Beispiel, mein Gitarrist, für dem sind die Eltern schon in die 80er in der Szene gewesen und sind bis heute vernetzt. So, die sind bis heute auf Konzerte und bei dem stellt sich die Frage überhaupt nicht, woher die Musik kommt. So, der war da immer schon drin. Der hat schon mit 8 im Bett die Proben vom Keller aufgekehrt. So, und die Leute sind auch immer noch unterwegs und eben, da treffen Leute ihre Kinder beim Fortgehen und das ist, es hat eine Kontinuität, die ziemlich viel wert ist, finde ich, in Linz. Auch die Hip-Hop-Leute und Punk und eben eher die ganze K-Pop-Bubble, wo halt Metal und alternative Sachen stattfinden, da weiß jeder, man braucht einander, damit was ist und also hat man zwangsläufig Teil der Szene sein müssen oder weiß es dann irgendwann, das ist auch nicht so elitär jetzt irgendwie.
Wenn du das was heißt, machen willst. Es wird einem gar nicht so, es wird einem gar nicht so schwer gemacht, da dabei zu sein jetzt.
Nein, also eben, das ist ja jetzt, wenn jetzt kommen dann in einem Monat wieder die neuen Studenten und das ist immer, wir haben ja auch unseren Kulturverein da, die Kapo ist auch Kulturverein und dann ist nach 2-3 Monaten waren ein paar Partys und dann siehst du wieder neue Gesichter und dann ergeben sie Projekte und dann ist in 5 Monaten haben wir schon wieder Vernissage sicher für irgendwem, der da vorne nicht einmal gewusst hat, wo Linz ist, bevor er da war. Und das ist ganz cool. Und es kommt auch, wir kriegen das ja immer wieder gesagt, so von Leuten, die jetzt irgendwie 2 Jahre in Linz waren und dann ziehen sie nach Wien und dann sind sie so, boah, Wien ist irgendwie, puh. Und dann kommen sie wieder und sagen, ah, Ella Badge. Haben sie sicher gesagt.
Gemütlicher in Linz.
Ja, schau. Also kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber es ist, es hat auch seine Nachteile natürlich. Es hat also, es ist ein dörflicher im positiven Sinn, aber halt auch dann im negativen Sinn. So, ich sage einmal, Linzest ist bei uns ein geflügeltes Wort. Man trifft sie dann relativ schnell wieder, wenn man sie getrennt hat oder sowas und gestritten hat. Man kann sie nicht so gut aus dem Weg gehen, das ist natürlich auch.
Ja, aber das geht nicht einmal in Wien so gut, habe ich das Gefühl. Also.
Eben, das wollte ich auch gerade sagen, es ist überall.
Irgendwie hat man dann Chance. Doch immer dieselben Wege wie dann gewisse naja, Leute.
Genau. In Linz ist halt dann im Kulturbetrieb halt vor allem, dass du da das irgendwie gut kommunizieren musst, dass da ja, das ist mir gerade nur so eingefallen.
Aber das ist ja irgendwie schön, oder? Dass es irgendwie, also du bist ja das beste Beispiel, dass es fast egal ist, wo man jetzt Musik macht. Hauptsache, man kommt mit den richtigen Leuten zusammen oder hat quasi halt so ein Umfeld, dass das auch zulässt, oder? Und dann kann ja, das über alle Grenzen hinausgehen eigentlich.
Also bei uns ist, wir haben da auch schon oft untereinander drüber gesprochen, weil ja unsere Musik, also das, dass wir Monitorboxen uns kaufen und halt irgendwie Mucke machen, da haben wir ja mit Corona eigentlich angefangen. Und wir wollten auch alle nach Wien ziehen, also unser ganzer Freundeskreis. Wir haben schon Arbeit in Wien gesucht und so weiter. Und es war quasi alles bereit, dass wir so die nächste Welle sind, die wieder nach Wien zieht. Und dadurch, dass dann diese Corona-Geschichte war, hat sich das, haben wir dann irgendwann entschieden, oder alle nach der Reise, hey, bleib da, das hat eh keinen Sinn. Und das hat wiederum den Kulturverein vor 5 Jahren irgendwie wieder neu belebt, weil wir alle da den Platz gefunden haben, unsere Sachen umzusetzen, auch Veranstaltungen am Proberaum und einfach auch zum Netzwerken, dass wir halt einfach untereinander sagen, hey, ich hab die Idee, du hast die, machen wir miteinander Veranstaltungen etc. Dass genau eben Corona das Event war, was uns quasi so da behalten hat und die Energie dann quasi in Linz lassen hat und dadurch was passieren konnte. Und das hört man, also so in der Kapo ist auch so ein Wechsel gewesen zu der Zeit und da war irgendwie auch schon 5 Jahre davor so ein bisschen Betriebsblindheit, so ist irgendwie so dahingegangen, also jetzt ja die gleichen 3 Metal-Bands, halt irgendwie, es war immer das Gleiche. Aber immer noch schön und wichtig, so, aber so ein bisschen eingeschlafen, eingerostet und genauso bei uns im Haus. Und dadurch, dass wir halt alle da waren, hat sich wieder extrem viel da und es war wieder Energie da und es sind immer mehr Menschen irgendwie gefühlt da geblieben. So dieses Netz ist wieder viel dichter geworden in Linz von Menschen, die untereinander in dem Alter nämlich dann auch, wo wir waren, weil eben ab 18 wollten halt alle nach Wien
Nee.
oder halt mit 20. Und dadurch, dass wir halt auch dann nicht mehr so jung quasi waren und ein bisschen mehr Erfahrung gehabt haben, hat er dann eine andere Qualität gekriegt, die dann auch anders angekommen ist bei den Leuten. So wie wir haben mit 23 alle unten das Fest gemacht im DR5 jetzt immer als Beispiel, und da gibt es dieses Herrenstraßenfest, wo die ganzen Bobos halt ihren Weißwein trinken, und wenn die auch mal irgendwie beeindruckt bei uns ausgegangen, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. So. Und voll, dass man halt sowas dann auch schaffen kann in der Gruppe, ist schon cool. Und voll, ich glaube, das war unser großer Vorteil, als Corona war, und dass wir einfach da geblieben sind und gesagt haben, machen wir mal da das Beste draus, und dann schauen wir mal, wann es Corona vorbei ist. Und jetzt bin ich immer noch da und ganz viele andere auch.
Aber kommt da jetzt so der Ruf oft, oder wird dir da oft auch vielleicht gesagt, du geh doch nach Berlin oder geh nach Hamburg, da hast noch viel mehr Chancen, und man hört jetzt eh nicht, dass du aus Linz kommst, wenn du singst. Gibt's
ja.
sowas?
Rufe nicht, aber so verwundertes Fragen. So, es ist ja oft jetzt immer noch so, dass die meisten in Deutschland glauben auch, dass ich in Wien wohne, weil es ja schwierig zum Erklären ist, dass es mehr als Wien gibt in Österreich. Und dann sind die immer ganz verwundert. Ach so, du wohnst nicht in Wien. Ach so, du wohnst in Berlin. Ich so, nein, ich wohne in Linz. Das ist da an der Tat. Das ist immer ganz lustig. Und wann ziehst du um? Also gar nicht. Warum? Für was denn? Jeder kann mir auch helfen. Ist ja auch nicht so, dass das so wäre. Außerdem, in Wien bin ich eh schnell so bei meinem Label und bin auch ganz schnell gern wieder weg. So, ich bin gern 2 Tage mal fort in Wien. Aber dann, weiß nicht, das brauche ich irgendwie nicht. Dieses Selbstbeweihräuchern in diese Szenen, das ist nichts für mich.
Du, aber wie ist das, weil das, ich habe lustigerweise gar nicht erst, wo du das gesagt hast, gar nicht drüber nachgedacht, aber dass man ja natürlich dir jetzt nicht anhört, oder dass man eigentlich den Dialekt eigentlich gar nicht hört auf Platte. Wie ist das passiert, oder war das eine bewusste Entscheidung, das jetzt quasi nicht in Dialekt zu machen?
Ja, das war schon eine bewusste Entscheidung. Also ich habe ja immer Texte auf Englisch geschrieben, so eben die letzten 10 Jahre bis 2021. Und wirklich Deutsch gesungen habe ich dann, ich habe schon Texte geschrieben, ich habe Filter sogar schon angefangen 2019 zu schreiben, und habe es dann wieder ausgeräumt und umgeschrieben. Aber 2021 habe ich dann wirklich das erste Mal auf Deutsch aufgenommen. Das ist die Partie Pons, gibt es ja auf Spotify. Das Gartensnachbarn-Lied,
ja,
das ich mit meinem damaligen Mitbewohner Neymar produziert habe. Es war quasi der erste Song, wo ich auf Deutsch gesungen habe. Also eigentlich haben mich Emil und Jan von der Partie dazu gedrängt. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich das ganz gut kann und das gar nicht so unangenehm wirkt, wie ich das immer gedacht habe, warum ich ja immer Englisch geschrieben und gesungen habe. Und beim Hochdeutsch blieben ist deswegen, weil ich glaube, im Dialekt und so, da fällt mir halt als erstes immer Voodoo Jürgens oder Nino aus Wien oder sowas. Ich glaube, dass die Art von ranzerten Dialekt, der, wie die das halt transportieren können, das gibt das Linzerische halt auch nicht her. Ich glaube, das Linzerische oder das Oberösterreichische ist viel zu, oder so wie es ich spreche, ist viel zu brachial. Ich kann da kein, das hat nicht so die Feinheiten, wie es jetzt irgendwie so ein Ranzer der Wiener hat. Was ich meine. Und deswegen, ich glaube, man muss viel, also man muss extrem gut schreiben und extrem gut abwiegen, wie und was man sagt im Dialekt, damit man eben nicht so stumpf, so volksmusikmäßig klingt oder so Gabalier, dass man dann in die Gabalier-Ecken vielleicht irgendwie reinkommt oder so Turbo-Bier. Ach, das. Da bleibe ich lieber bei der Schriftsprache.
Aber war das, weil du gemeint hast, okay, die ersten 10 Jahre auf Englisch geschrieben und auch gesungen, quasi um das, und weil es dir nicht so leicht gefallen ist, quasi um auch so eine natürliche Distanz zum eigenen Singen zu haben, weil dadurch ist es ja viel weiter vielleicht von dir selber weg, wenn du auf Englisch singst und textest.
Ja, das auch, aber vor allem auch, weil ich halt deutsche Texte nicht gehört habe. Bis in ein gewisses Alter halt so, eben so Udo Jürgens und sowas, so softere Musik hat mich nicht interessiert, bis ich 20 war. Und eben, es war halt eher Hardcore-Punk und Englisch meistens und bei den deutschen Sachen, die ich gehört habe, das war auch nur so Slam, eher so Klassiker, Tonsteine, Scherben-Sachen, wo man aber dann auch nicht gesagt hat, boah, das machen wir jetzt nach.
Naja.
So, aber genau, es war eher dadurch bedingt, was ich selber gehört habe und auch eben das Rancid oder Tim Armstrong das Schreiben, das war das erste Mal, dass mich das interessiert hat, was überhaupt wer textet und das erste Mal, dass ich sowas gelesen habe und das auch irgendwie verstanden habe oder eben Text gelesen habe und das mich irgendwie beschäftigt hat und ich gemerkt habe, aha, das interessiert mich irgendwie, das will ich auch sowas schreiben. Und ich glaube, das hätte auch mit Deutsch passieren können, wenn ich deutsche Mucke gehört hätte, aber so war es einfach für mich naheliegender, weil ich mir halt auch durch das, dass ich die Texte gelesen habe, mich mit diesen Reimstrukturen viel mehr auseinandergesetzt habe. Oder halt mit englischen Reimgeschichten. Da ist ja viel mehr möglich, weil es viel mehr Vokabel gibt, wie im Deutschen zum Beispiel. Dafür sind im Deutschen ganz andere Sachen wieder möglich. So, es sind schon für mich auch im Kopf so zwei verschiedene Schreibwörter. Irgendwie.
Wie gehst du da vor? Schreibst du mal Musik und textest dann dazu? Oder ist das, kann man das gar nicht so sagen, wie das passiert?
Meistens zuerst Musik, aber kann immer nicht aussuchen. Also ich weiß, manchmal habe ich irgendwie was im Kopf, so eine Line oder was, die gut klingt, dann schreibe ich die mal auf, dann lese ich die und denke mir, nein, gar nicht so jetzt gehört und dann ist was Cooles dabei entstanden. Also es ist, und dann hat man irgendwann so 3, 4 so Zeilen beieinander und dann das kann ich gar nicht beantworten. Das werde ja oft gefragt. Es ist immer sehr, sehr, sehr anders. Aber ich kann sagen, dass meistens zuerst die Musik da ist.
Okay.
Und die hört man dann und dann ergeben sich jetzt Dinge im Kopf, die drüber passen. Dann schiebt man noch ein bisschen was, nimmt was weg oder gibt was dazu und dann passt's. So ist grob der Prozess.
So auf dem Album ist es ja teilweise, soweit ich jetzt weiß, irgendwie, dass du es irgendwie fast eigentlich allein gemacht hast, die Songs, und dann teilweise mit Band, oder? Das ist so relativ ausgeglichen.
Es ist so, ich glaube, man kann sagen, das sind zwei große Offensiven, oder jetzt, ich glaube, zwei große Teile vom Schreiben gegeben hat. Das war einmal letztes Jahr im September mit der Band, wo ich mit dem Koi und mit dem Emil nach Osttirol ins Elternhaus von meiner Mom gefahren bin und da haben wir uns halt 5 Tage eingesperrt oder musste ja nicht einmal, da ist eh nix. Und da haben wir dann einfach Musik gemacht im Keller unten und einfach nur gejammt eben, damit wir eben Musik haben, über die wir schreiben können, weil damals, da habe ich einen ziemlichen Struggle gehabt, der auch bis zum Album im Studio angehört, also schreibblockadenmäßig. Bei der Session ist dann sie entstanden, das war das erste Mal, dass ich auch dann, also sie habe ich einen am Tag geschrieben, das habe ich dann so.
Echt?
Also
okay.
Wir gingen nicht ins Bett, bevor ich die 4. Dings nicht fertig habe und so. Und sonst haben wir halt nur 3 Songs geschrieben, also nur die Musik. Und Arbeit und Nikotin haben wir schon länger geschrieben gehabt, aber wollten sie mal in der Form halt aufnehmen, weil eben, es war eben nur auf keiner Platten. Und mit dem Koi, der jetzt ja schon wieder 2 Jahre bei uns spielt, haben wir das eben auch noch nicht aufgenommen und wollten wir eben auch noch machen. Und das war so quasi die B-Seiten haben wir dort geschrieben, eben die Band-Geschichte. Und dann habe ich halt nichts gemacht lang. dann habe ich im Winter habe ich dann angefangen, dass ich bei mir im Studio, also im Proberaum unten ein Studio aufbaue und habe dann einfach angefangen, alle Demos zum Beispiel auszugraben und auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Im Endeffekt habe ich aber dann eben Song 19, Fascho, so geschrieben und irgendwas noch. Jetzt habe ich schon wieder einen Song vergessen. An irgendeiner Note habe ich dann aufgenommen, mal so weit, und mit dem ganzen Paket quasi, mit den Songs aus Osttirol, die vier und den, die drei Demo-Geschichten, bin ich dann im März zum Johnny nach Buchenau gefahren. Von Johnny the Rotten, von Leber, ich weiß nicht. Genau, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, ja, wir das und das habe ich. So Song 19 den Text habe ich gehabt und bei Fascho den Text gehabt, aber bei Kein Bock zum Beispiel habe ich noch keinen Text gehabt und bei, wie heißt denn das? Mit der Föst. Weil ich habe jetzt auch nachdem der Albumprozess irgendwie abgeschlossen, weil das irgendwie so sehr bewusst nimmer gehorcht und jetzt habe ich die ganzen Lieder vergessen, wie die heißen.
Ist das Arbeit, das letzte? Nein.
Arbeit haben, nein, das habe ich schon lang gehabt. Aber Kein Bock. Mein Gott. Ja, wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann halt noch mit ihm gebrainstormt und ein Refrain fertig geschrieben und dann war aber noch kein Text da und dann waren wir so, dann hat er auf Tour kurz, also so zwei Shows in Deutschland spielen müssen und dann hat er gesagt, so, du schreibst jetzt, fahrst du deine Eltern nach Gali, die waren gerade auf Urlaub und dann habe ich mich da im Haus eingesperrt und dann habe ich zwei Tage lang geschrieben und dann habe ich Kein Bock geschrieben und Freitag noch nicht, aber alle anderen Songs habe ich so quasi da oben fertig geschrieben oder begonnen fertig zu schreiben. Mit die Texte bin ich dann noch zwei Tage zum Johnny, hab's ihm gezeigt, dann haben wir noch mal gereworked, er hat noch ein bisschen was geaddet und dann haben wir es im Endeffekt zu zweit fertig geschrieben, final, und dann war immer noch ein Song zu wenig am Album und dann waren wir so, es ist dann Freitag geworden. Dann haben wir so, okay, wir jammen jetzt einfach und sonst im Notfall, das war unser Notfallplan, weil es weiß ich gar nicht mehr, irgendwas
damit, ganz... Damit da schöne 12 Nummern drauf sind
quasi. Damit da schöne 12 Nummern drauf sind. Dann haben wir 3 Stunden gejammt und die wildesten 60s-Rock-Sachen gespielt, dann Psychedelic-Rock-Geschichten, dann komplett Hardcore irgendwas. Und am Schluss ist dieses doofe Freitag-Geschichtel übrig geblieben, wo keiner weiß, wie es eigentlich passiert ist. Und dann haben wir alles Diddle-Diddle-Diddle gehabt und dann ist mir sofort der Text eingefallen. Wann ist es endlich wieder Freitag? Und da haben wir dann gesagt, passt, das wird das Thema. Und dann haben wir da noch 2 Stunden gewerkt und das, dann war es fertig. Also alles immer sehr, wir haben voll viel Stress gehabt und sehr viel Druck, weil ich das alles sehr unterschätzt habe. Und auch einfach nichts zum Schreiben gehabt habe. Der Johnny hat mir auch mitgegeben, das erste Mal in meinem Leben, ein Buch, wie man ein Lied schreibt. Da habe ich nur ausgelacht, so, ist das jetzt der Ernst, soll ich das jetzt lesen oder was? Also hat mir dann tatsächlich sehr geholfen. Aber nicht so sehr das, was drin gestanden ist, über das wieder, wie er seine Texte schreibt, sondern eher der Teil in dem Buch, wo der Typ geschrieben hat, warum er Texte schreibt. Das war eigentlich das wirklich Interessante. Und voll. Da habe ich das erste Mal ein Buch über das Liedschreiben gelesen. Das war ein bisschen geschaumt, habe ich mich schon. Aber mit diesen Mitteln und der Hilfe von Johnny und so weiter haben wir es geschafft. Aber es war alles sehr brachial und sehr stressig. Aber ich bin sehr glücklich mit dem, was dann rausgekommen ist, weil ich habe am Anfang die Texte gar nicht so mögen. Also es ist irgendwie so... Ich habe so gewusst, das hätte ich besser machen können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Aber nach ein paar Wochen haben wir es wieder angehört und dann war also, es passt.
Ja, und vielleicht auch ist es dann halt auch einfach eine Momentaufnahme, so ein Album, oder? Und also ist er halt in so einer Zeit verortet. Das ist ja wahrscheinlich voll okay, dass es so ist.
Ja, voll.
Also, ja. Sonst wird's ja nie fertig werden, wahrscheinlich, wenn man.
Ja, voll. Ich bin ja nicht so der perfektionistische Typ jetzt. Das betrifft ja mehr so die Texte, so was das angeht von meiner Seite.
Weil es so persönlich teilweise ist wahrscheinlich, oder? Weil es halt.
Ja, voll, und weil man sich dadurch halt auch irgendwo nochmal anders exponiert, jetzt wie mit einer Bassline oder sowas, die man spielt oder falsch spielt oder langweilig spielt oder so. aber vom Musikalischen her bin ich sowieso ein Typ, der die Performance wichtiger finde. Also, dass jetzt, ich finde es besser, dass in einem Lied irgendwie 2 verschiedene Tempoarten vorkommen, wenn dafür halt die Energy oder die, so die Band umkommt und da wirklich was dahinter ist, anstatt dass ich irgendwie so einen voll gut gespielten, ganz genauen Drumbeat dann dahinter habe, der das Ganze aber mehr tötet, als dass es irgendwie belebt. Weißt du, ich meine? So, und das kann ich erstens mit der Band generell voll gut und mit dem Johnny, der sieht das nämlich auch genauso, der ist an einer Performance interessiert und wir sind da rein ohne Metronom und ohne Click-Track oder so und haben es genauso gespielt, so auf 1, 2, 3, 4 und wir sind jetzt so schnell, wie der Schlagzeuger ist, weil so ist es. Das ist einfach so. Und ich möchte das auch nicht ändern, so, weil das ist Musik und das ist eine Band, weil wenn dir jeder seine Spuren einspielt und ich spiele dann drüber, dann kann ich es alleine auch machen. Genau. Und deswegen war das dann auch sehr chillig zu machen oder Spaß gemacht, weil es dann nicht so die Arbeit ist, dass man das jetzt jeden Scheiß genau einhämmert, damit es genau passt. Und wir haben geschaut, wir haben so ein paar Mal schnell gespielt und dann haben wir gesagt, so jetzt spielen wir es richtig. Und dann hat es gepasst.
Weil du ganz am Anfang gemeint hast, ja, jetzt freist du eigentlich, dass das abgeschlossen ist und rauskommt, weil es kann es dann quasi schon ans Nächste gehen. Aber jetzt kommen ja mal die Konzerte quasi zu dem Album.
Stimmt.
Ist das jetzt quasi der Lohn dafür, dir für diesen Stress dann das Ganze vor Publikum zu bringen und das endlich quasi in die Welt rauszubringen?
Da habe ich viel zu viel Stress immer vor Konzerte, aber... Wenn ich das Konzert dann gespielt habe, fühle ich mich auch belohnt, ja, das stimmt. Aber dass sie eben so Tour spielen und eben dann mit dem Album rausgehen, ist dann für uns als Band so quasi sondieren, gell, wie es dann wirklich ankommt. So. Weil es ist ja für uns dann aber auch wieder spannend, weil wir die Dinge, die wir auf der A-Seite eben nicht als Band gespielt haben, dann auch wieder live als Band neu interpretieren. So wie bei alle Sachen davor. Also auch die ersten zwei EPs, die man, sind ja auch so Bedroom-Recordings, und aber live ist das dann immer eben ein Trio, Bassgitarre, Schlagzeug. Und das, auf das freue ich mich eigentlich schon wieder, auf das Proben von den anderen Songs, die noch offen sind. Und einstudieren quasi mit der Band, weil das dann wieder so dieses Band-Ding ist, dass wir sich das dann wieder miteinander ausmachen müssen, quasi wieder, was behalten wir alles, alle Parts, oder adden wir wieder Solo, dann mal das weg und voll. Und man kann halt das Ding präsentieren, das man gemacht hat, und trifft natürlich auch die Menschen, die halt das ganze Jahr über horchen, und das sind ja relativ viel bei uns, und es ist dann schon auch cool, wenn man die Menschen treffen kann, die haben das alles ermöglichen im Endeffekt, so. Und das ist dann auch immer sehr, wie sagt man, emotional, irgendwie auch beanspruchend.
Ja.
Voll.
Ja.
Aber auf eine schöne Art und Weise. Genau.
Glaubst du, dass das jetzt auch irgendwie ein bisschen mit weniger Stress ablaufen wird, wenn ihr wieder neue Songs aufnehmt, etc., weil jetzt quasi dieses, also trotz der EPs und so, die es da vorgegeben hat, aber weil es jetzt so dieses eine erste große Album gibt und man jetzt irgendwie gelassener rangehen kann?
Ich habe mir auf jeden Fall gefragt nochmal, dass ich strukturierter herangehen werde. Und die nächsten Studiotermine haben wir eh schon während der Tour eigentlich. Da sind wir dann. Wir sind mal 4 Tage in Berlin und dürfen wieder beim Sven Regener aufnehmen.
Ah.
Und wir haben schon mal was angefangen im April und das machen wir dann fertig. Also wir sind gerade eigentlich eh schon wieder beim Schreiben. Also eher mit einem Fuß im nächsten Dings schon wieder, während das andere eben gerade rauskommt. Und
ihr habt für Element of Crime jetzt einmal Vorband gespielt, oder?
Ja, genau, in der Philharmonie in Berlin war das im war Juli lustig. Erst. Ja, das war wirklich lustig. Sind sie dann so drin gesessen?
Wirklich?
Ja, zum Teil. Aber eh verständlich, weil ja so ein Opernhaus ist ja nicht für so eine Bassbox konzipiert, wie sie wir mitnehmen. Aber ich bin eh schon wieder ein bisschen im Verzug mit meinen Texten für das Geschichtel da beim Sven. Aber ich bin noch grob in meinem Zeitplan. Aber für das nächste Ding, wo wir wieder im Studio sind oder generell ein Album machen, bin ich schon gespannt. Weil dadurch, dass ich halt jetzt so eine Idee habe, jetzt dann auch kommen halt wieder andere Dinge rein. Jetzt so, das ist vielleicht dann weniger Zeitstress, aber vielleicht macht es das dann auch komplizierter, wenn man mehr Zeit hat und Sachen zerdenken kann, dann vielleicht auch oder so. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt glaube bei uns, aber kann natürlich sein, so kann man alles vorstellen. Aber grundsätzlich gehen wir immer chronisch gelassen an alles heran.
Vielleicht ist das eh schon die Antwort auf die nächste Frage, aber also das chronisch gelassen, weil wenn jetzt quasi jetzt, okay, steht ja doch eine relativ große Tour an, Album erscheint, die nächste Studio-Sessions sind quasi schon gebucht. Wie behaltet ihr dann trotzdem ein bisschen dieses Underground-Punkige, was euch halt auch so ausmacht? Also wie ist das Thema bei euch in der Band, dass das nicht verloren geht und dann irgendwie der Spaß vielleicht irgendwann verloren geht vor lauter Business?
Wir reden einfach sehr wenig drüber. Also wir haben ja das Management und so in Wien und das ist eine sehr praktische Distanz oft, weil man nicht so greifbar ist. Und wir, weiß nicht, wir haben uns halt dadurch einfach, dass wir in Linz wohnen und eben in dieser Szene, über die wir vorher geredet sind, drin sind. Und wir sind da nicht an, also ich merke das mehr in Wien, dass ich erkannt werde, so, oder dass das für mein Gegenüber ab und zu wichtig ist, wer ich jetzt bin oder wer wir sind, als jetzt in Linz einfach so. Da bin ich früher in Kapo gegangen, es hat jeder Hallo zu mir gesagt und ich gehe jetzt in Kapo und es sagt immer noch jeder Hallo zu mir. Ganz egal, wo ich spiele. Und so jetzt irgendwie großartige Konzeptalben oder irgendwas anfangen, wissen wir alle, dass das nicht unser Ding wäre. Und wenn es wer machen wollen würde, würde man ein neues Projekt dafür anfangen, wo wir wieder kein Geld hätten. Und ich weiß nicht, wie wir das machen, aber einfach nicht geschissen werden, weil ich glaube, wenn wir so anfangen, dann wird man relativ schnell nimmer von jedem begrüßt werden in der Kapo. Wenn wir jetzt irgendwie so, wir sind die und die und wir haben schon da und da gespielt, wo habt ihr denn ihr gespielt und so ein Scheiß. Weil solche Bands haben wir früher auch schon kennengelernt, das hat ja früher schon Bands gegeben, die es irgendwie geschafft haben oder halt eine Tour gespielt haben und dann gedacht haben, sie haben jetzt die Nasen da. Und so wollte ich nie werden. Ich wollte nie Kieferer werden und ich wollte nie Arsch werden. Also, ich glaube, das wollen wir alle nicht. Das ist, und wenn wer von uns anfängt, dass er jetzt auf Star macht, dann würden einem die anderen das relativ schnell wieder austreiben. Voll.
Das heißt, die Linzer Szene ist ganz gut, um auch am Boden zu bleiben, auf eine Art, wenn ich die richtig verstehe.
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube nicht, dass man als Großkopf oder Star weit kommt in Linz. Da wird dann, glaube ich, schnell Fahrt. Und ich will sonst auch noch was machen.
Du, vielen Dank für das super Gespräch.
Voll gern.
Herzlichen Dank. Du, ich würde gern zum Abschluss noch gern ein paar kurze Fragen stellen. Gern mit kurzen oder auch längeren Antworten.
Passt.
Wie es dir passt. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
In welche Stadt? Wir reden selber, weil wir durch sehr viele deutsche Städte fahren, haben wir so quasi ein Ranking. Momentan ist mir die sympathischste Stadt Bremen.
Ah, ja.
Vielleicht aber auch, weil ich so wenig über das weiß.
Nämlich Sven Regener ist ja auch aus Bremen eigentlich, gell?
Aus Delmhorst. Ich bin korrigiert worden.
Ah, okay. Darf man das nicht dazu erzählen?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich schon das gleiche Bundesland eben. Mein Wissen ist extrem begrenzt über Bremen. Okay. Aber Bremen schön, die Leute sind lieb, Norddeutsche. Und genau.
Du, welcher Film oder Serie haben dich zuletzt verstört? Irgendwie positiv verstört, negativ verstört? Gibt's da was?
Ich habe letztens, am Wochenende waren wir in Berlin und wir haben im Hotel gechillt und ich habe Mickey 17
Ah, ja.
auf so einem Sky-Sender, die haben das im Hotel gehabt und dann waren wir alle am Sky, jetzt da mal Fernsehen schauen. Und dann haben wir uns Mickey 17 angeschaut. Das war wirklich der verstörendste Film, den ich lang gesehen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht viel Filme schaue. Oder Serien außer South Park und sowas auf die Nacht.
Die sind ja auch wieder sehr wichtig geworden in letzter Zeit.
Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich warte nur auf das Hotel mit dem richtigen Abo. Dann werde ich mir das reinziehen.
Gibt es irgendein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Ich lese gerade ein Buch. Das ist ein eher stinklangweiliges Sachbuch. Aber das ist ein langweiliges Rebellion 1525 über Michael okay. Geismeier und den Aufstand der Tiroler Bauern. Ich habe es meinem Dad nachgekauft. Aber das ist nicht meine Empfehlung. Das ist nur lustig, weil es gerade da liegt. Der letzte gute Roman, den ich gelesen habe, war Schwere Knochen, glaube ich, heißt der. Der in der Wiener Unterwelt spielt. Weiß gerade den Autor
nicht. Ist das vom Schalko?
Ja, genau. Das war der letzte Roman, den ich gelesen habe und der hat mich extrem zart. Das kann ich jedem empfehlen. Ohne. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Also mein letzter Roman. Sonst bin ich mehr so Geschichts-Sachbücher-Typ. Voll, wie man sieht.
Du, was ist das schönste Lied der Welt?
Das ist eine gemeine Frage.
Du hast ein Motorhead-T-Shirt an, wenn ich das verraten darf.
Ja, voll. Das gehört erwähnt auf jeden Fall. Das schönste Lied der Welt. Das ist echt gemein. Ich kann sagen, was ich momentan am schönsten finde. Wie heißt denn die Sängerin? If Nothing Else Comes Along ist gerade mein Lieblingslied. Das schönste Lied, das ich gerade höre.
Von wem ist das?
Von so ein Country-Song, so ein süßer Country-Song von Steph Green.
Ah, okay.
Also Steph Green, If Nothing Else Comes Along. So eine coole Country-Nummer.
Was soll von dir und von deiner Musik einmal bleiben?
Tinnitus. Ich weiß nicht, ein paar Vinyls, die vielleicht mal weitergegeben werden. Und sie vielleicht in ganz entfernter Zukunft irgendwelche Enkel 2000, weiß nicht, 95, sie vielleicht auf einmal andermorts einziehen. Das würde mir gefallen.
Was war das für ein geiler Scheiß?
Die haben alles richtig gemacht. Vielleicht reden sie über uns, wie wir über die Stones. Wieso haben die nicht aufgehört zu Musik machen, 1975? Es war alles gesagt.
Du und irgendwelche letzten Worte heute?
Schönen Tag wünsche ich, wenn das die allerletzten sind.
Hallo, heute erscheint Ans, das Album von Andermorts, also wir sind sehr pünktlich, kann man sagen. Danke fürs Zuhören, mein Name ist Philipp Dulle und was soll das alles, ist mein Podcast. Bitte empfehlt den Podcast doch weiter, verbreitet es, ja, macht es mir leichter, sichtbar zu sein. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge.